Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda.
Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die deutsche Bundesregierung steht vor dem Aus. Nach einem Bruch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner könnte es nun bereits Anfang des nächsten Jahres zu Neuwahlen kommen. Woran die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen gescheitert ist, darüber sprechen wir heute. Und darüber, was es auch für eine mögliche Dreierkoalition in Österreich bedeutet. Birgit Baumann, du bist unsere Korrespondentin in Berlin. Und ich bin mir sicher, du hast auch nicht damit gerechnet, dass wir am Tag der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten nach Deutschland schauen werden. Wieso kam es da gerade jetzt zu einem Regierungsbruch? Was ist da passiert?
Ja, hallo aus Berlin. Ja, es ist genauso, wie du sagst. Wir dachten, wir hätten hier einen kleinen Ruhetag, aber doch auch wieder nicht ganz, denn wir wussten ja, am Abend des 6. November würde sich der Koalitionsausschuss treffen und da würde es zur Sache gehen. Und genauso ist es dann passiert. Dass die Ampel zerbrochen ist in Berlin, ist gar nicht so überraschend gekommen, aber es hat dann doch schon viele überrascht, wie heftig das Ganze war und wie sich Bundeskanzler Olaf Scholz und nicht mehr Finanzminister Christian Lindner, der ja immer noch FDP-Chef ist, gefetzt haben.
Was genau ist denn da vorgefallen für die Leute, die das jetzt nicht direkt mitbekommen haben?
Also es hat sich schon abgezeichnet. Wir wissen ja, die Deutschen müssen noch ein Budget erstellen für 2025 und die Konjunktur läuft sehr schlecht. Zwar ist sie jetzt im dritten Quartal wieder ein bisschen gewachsen, aber grundsätzlich geht man von einer Rezession 2024 aus. Und jetzt gibt es natürlich Bemühungen, wie könnte man die Konjunktur ankurbeln? Und da waren die Vorstellungen der Ampelparteien doch sehr unterschiedlich. Der Casus Belli war sozusagen ein 18-seitiges Strategiepapier, das Christian Lindner vorgelegt hat. Und in diesem hat er also Vorschläge gemacht, die also SPD und Grüne einfach nicht mittragen konnten oder wollten. Ich kann zwei Beispiele nennen. Also der Affront gegenüber der SPD war, er wollte beim Bürgergeld, das ist die deutsche Grundsicherung, kürzen. Und da sagte die SPD, nein, das geht mit uns nicht. Bei den Grünen griff er sozusagen auf der Klimaflanke an. Er meinte, man solle also Klimaschutz schon betreiben, aber mehr im europäischen Kontext und nicht jetzt auf einem strengen deutschen Sonderweg. Und da sagten die Grünen auch, also das ist mit uns nicht zu machen. Ja, und dann kam es eben zum Bruch. Und der schaute dann konkret so aus. Um 18 Uhr traf man sich also im Kanzleramt zu diesem Koalitionsausschuss und wie nicht anders zu erwarten, es wurde wieder gestritten. Und dann schlug Lindner Scholz offenbar Neuwahlen vor. Das wollte Scholz aber so nicht. Man stritt weiter und dann setzte Scholz den, ja, man muss es fast so nennen, Befreiungsschlag und sagte, er werde Lindner rauswerfen aus der Regierung, es sei jetzt zu Ende. Daraufhin fuhren die FDP-Minister und Christian Lindner sofort ab aus dem Kanzleramt. Scholz eilte sofort zu seinem Sprechpult, gab eine Pressekonferenz, wobei Pressekonferenz ist nicht ganz richtig, er las eine sehr lange Erklärung vor und viele sagten dann schon, naja, die war wohl schon vorbereitet, also das kam nicht spontan. Ja, und der Tenor dieser Erklärung war ganz klar, Lindner ist an allem schuld.
Es war also nicht ganz überraschend, dass es zu einem Bruch kommen würde. Aber wie haben denn Lindner und Scholz erklärt, dass es zu einem so heftigen und drastischen Bruch auch mit einem Rauswurf kommen musste?
Ja, das war schon sehr überraschend und sehr heftig. Man kennt ja Olaf Scholz, also er ist manchmal so ein bisschen vernuschelt und verhuscht und spricht nicht so ganz klar und deutlich. Er war dann aber am Mittwochabend sehr deutlich. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert, parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Das sind also schon sehr, sehr heftige Worte. Man muss aber sagen, Lindner hat die Tirade nicht lange auf sich sitzen lassen. Er ist kurz nach dem Kanzler aufgetreten und warf dem einen kalkulierten Bruch der Koalition vor und diese Inszenierung, meinte er, zeige sich schon an des Kanzlers genau vorbereiteten Statement. Und dann trat er ihm noch einmal kräftig vor das Schienbein und sagte über Scholz, seine Ideen sind matt und unambitioniert.
Was meinen denn die Dritten im Bunde, die Grünen, zu all dem?
Ja, die waren etwas verdattert und fast, wie wir in Deutschland sagen, außen vor. Das ist ganz interessant, weil oft in den vergangenen 3 Jahren der Ampelregierung ging ja der Streit zwischen den Grünen und der FDP. Aber jetzt am Schluss hat sich absolut zugespitzt Scholz versus Lindner und ja, Robert Habeck, der Wirtschaftsminister der Grünen und auch der auch Vizekanzler und Klimaschutzminister ist, meinte irgendwie etwas verdattert, ja, also es ist jetzt nun mal so und es sei irgendwie auch gar nicht schlecht, aber andererseits, es hätte nicht so weit kommen können und man hätte sich noch zusammenreißen können. Aber das Match lief gestern zwischen Scholz und Lindner.
Wie geht es denn jetzt weiter? Kommt es da zwingend zu Neuwahlen oder kann man auch ohne die FDP und ohne den Finanzminister Lindner weitermachen?
Ja, das muss Scholz jetzt zunächst auch. Also er hat ja jetzt keine Mehrheit mehr im Bundestag. Die Ampel ist zerbrochen. Lindner wird heute entlassen vom Bundespräsidenten. Scholz muss also zunächst einmal alleine mit den Grünen weitermachen. Das könnte er theoretisch auch noch bis zum eigentlich festgesetzten nächsten Wahltermin. Der wäre am 28. September 2025. Also einen Zustand wünscht man sich aber nicht. Das sind sehr instabile Verhältnisse und das geht nicht. Daher soll es also zu Neuwahlen kommen. Zu denen kommt man nicht ganz so einfach. Da gibt es also ein Szenario und das schaut so aus. Scholz will jetzt zunächst einmal im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Die will er absichtlich verlieren. Wir erinnern uns, 2005 hat der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder sowas schon einmal gemacht. Und dann, wenn diese Vertrauensfrage also geklappt hat, wenn ihm also nicht mehr die Mehrheit das Vertrauen ausspricht, dann kann der Bundespräsident, das ist Frank-Walter Steinmeier, eben auf Vorschlag des Bundeskanzlers, binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Wohlgemerkt, er kann das, er muss es nicht tun. Man rechnet aber eher damit, weil alle eigentlich stabile Verhältnisse und Neuwahlen wollen. Dann wiederum müsste es nach 60 Tagen Neuwahlen geben. Und wenn man das alles so zusammenrechnet, kämen wir in den März. So, das ist jetzt das Szenario, das Scholz sich vorstellt. Aber er hat die Rechnung noch ohne Oppositionschef Friedrich Merz von der CDU gemacht. Der sagt, also so geht das nicht, die Ampel ist so dermaßen kaputt, wir müssen sehr viel schneller wählen und Scholz solle doch bitte schon möglichst in der nächsten Woche diese Vertrauensfrage stellen. Und wenn er das macht, dann würde er, Merz, dem Scholz auch ein bisschen helfen, denn der muss sich jetzt ja trotzdem in der verbleibenden Zeit Mehrheiten suchen. Wie das genau ausgeht, wissen wir aber jetzt noch nicht.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Birgit, wenn wir zurückblicken, war es denn von Anfang an absehbar, dass diese Regierung aus Rot, Grün und Gelb nicht über die ganze Regierungsperiode halten würde oder hatte es da anfangs gar nicht so schlecht ausgesehen?
Es hatte eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen. Also wenn wir uns kurz zurückerinnern an das Jahr 2021, nach 16 Jahren Kanzlerschaft ist Angela Merkel freiwillig abgetreten. Die CDU mit ihrem damaligen Spitzenkandidaten Armin Laschet hat nicht mehr den ersten Platz geschafft bei der Wahl. Scholz und die SPD wurden Erste und hatten dann die Aufgabe, eine Regierung zu bilden. Eigentlich hätte Scholz gerne alleine mit den Grünen regiert. Dafür reichte es aber nicht. Er musste also die FDP, also den Dritten, ins Boot nehmen. Und ja, man wusste schon, es ist nicht ganz einfach. 3 sind nicht einfach, dann gibt es doch verschiedene Ansichten. Also oft ging es eben, wie ich schon erwähnt habe, zwischen FDP und Grünen hin und her. Es kam oft zum Streit, aber trotzdem. Also man war hoffnungsfroh, man sagte, gut, das ist jetzt was Neues. Man bezeichnete sich selbst als Fortschrittskoalition. Und ja, dann begann das Regieren. Und ja, dann kam aber schon wenige Wochen später der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und der hat also auch die ganze Ampelkoalition aus den Angeln eigentlich gehoben. Es ging dann nur mehr um Waffenlieferungen, um Gaslieferungen, immer nur Notstand. Also es war nicht einfach für die Ampelregierung, das ist schon richtig. Dann aber kam ein großer Fehler, für den die Ampel wirklich selbst verantwortlich war. Also sie hat bei der Haushaltserstellung getrickst. Sie hat da noch übrige Corona-Milliarden gefunden und hat die in Sondertöpfe schieben wollen. Dem machte aber das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Garaus und sagte, so geht das nicht, das ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Dieses Urteil kam vor rund einem Jahr und ja, seit diesem Zeitpunkt ging es eigentlich wirklich nur noch bergab. Also es war weniger Geld vorhanden, die Stimmung war auch schlecht und ab dem Zeitpunkt rechneten viele damit, dass es nicht bis ganz zum Ende dauern würde.
Also wenn ich das zusammenfassen darf, dann gab es sowohl Probleme auf personeller Ebene, da haben sich die Spitzenleute untereinander nicht immer gut verstanden. Es gab die Umstände durch den Ukraine-Krieg und dann kamen auch noch diese selbstverschuldeten Fehler dazu um die Corona-Milliarden. Was würdest du denn sagen, ist denn jetzt eine Neuwahl auch im Sinne der Bevölkerung? Wünschen sich das die Bürgerinnen und Bürger?
Ja, also das ist ganz klar im Sinne der Deutschen. Also 53% sprechen sich im ARD-Deutschland-Rennen für Neuwahlen aus und 40% sagen, die Koalition hätte eigentlich noch weitermachen können. Man muss dazu sagen, die Koalition war zum Schluss schon sehr, sehr unbeliebt. Also sowohl im Gesamten als auch die Beliebtheitswerte der einzelnen Minister und Ministerinnen waren nicht sehr hoch und eigentlich sind sehr viele jetzt froh, dass es vorbei ist.
Was glaubst du denn, welche Reformen wünschen sich denn die Wählerinnen und Wähler von der nächsten Regierung? Wie soll es Ihrer Ansicht nach weitergehen? Was ist da zwingend notwendig?
Also es ist wirklich dringend notwendig, dass man sich jetzt um Wirtschaftsreformen kümmert. Ich habe gesagt, die Konjunktur läuft sehr schlecht und ich meine, da wäre ja eigentlich auch was geplant gewesen, aber man konnte sich einfach nicht einigen. Und das steht jetzt ganz oben auf der Tagesordnung. Natürlich wünschen sich auch immer wieder alle Steuersenkungen. Ob das möglich sein wird bei dieser Budgetlage, bleibt erstmal abzuwarten. Es gab auch Ideen, dass man zumindest die Unternehmenssteuern senkt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aber das ist alles noch sehr vage. Aber eins ist schon klar, also sowohl die Union als auch die SPD werden das Wirtschaftsthema und die Förderung der Wirtschaft als Nummer eins auf die Tagesordnung setzen im kommenden Wahlkampf.
Was denkst du denn, wer geht aus diesem Streit besonders geschwächt in die Neuwahlen?
Ja, im Moment also schauen alle natürlich sehr schlecht aus, alle drei, weil sie sind ja die Verlierer. Am schlimmsten schaut es ganz klar für die FDP aus. Also die liegt jetzt schon in Umfragen deutlich unter der 5%-Hürde, die in Deutschland nötig ist, um in den Bundestag einzuziehen. Und ob sie sich von diesem Schlag erholen wird, also das wage ich zu bezweifeln, das muss man erst mal abwarten. Den Grünen geht es auch nicht gut. Das hat jetzt gar nicht nur mit diesen jüngsten Ereignissen zu tun. Die haben einfach viele Punkte verloren, kommen nicht mehr so gut an, werden als Verbotspartei gesehen. Man sagt, oh, das kostet alles so viel, wir müssen uns doch eigentlich erst einmal um die Wirtschaft kümmern und dann um den Klimaschutz. Also sie stehen auch nicht besonders gut da. Ja, wenn wir schon beim Stichwort nicht besonders gut dastehen sind, sind wir natürlich auch bei Olaf Scholz. Das wird jetzt spannend. Also in Umfragen liegt die SPD ungefähr bei der Hälfte der Union, aber man weiß natürlich nicht, welche Dynamik sich jetzt entfacht. Also der anstehende Wahlkampf wird ganz klar ein Duell zwischen Merz und Scholz werden. Ob Scholz das aber alles aufholen kann, das kann man auch heute noch nicht sagen.
Also alle drei Parteien, die bis jetzt in der Regierung waren, dürften nicht gut abschneiden bei den kommenden Neuwahlen. Über das Scheitern der Ampelkoalition wird sich nicht nur die CDU, die du schon angesprochen hast, freuen, sondern auch die rechtsextreme AfD und das neue Bündnis Wagenknecht. Wer von ihnen wird denn am meisten von diesen Neuwahlen profitieren?
Ja, vermutlich, genauso wie du es ansprichst, alle drei. Also ja, Merz kann jetzt also schon aufbauen. Er liegt in Umfragen bei 30% und noch etwas mehr. Das ist schon ein ziemliches Polster und kann da ganz gut starten. Ja, die AfD ist zweitstärkste Kraft bei 16-18%. Also die muss sich auch nicht fürchten vor diesem Wahlkampf. Und die ist ja sozusagen eh immer im Oppositionsmodus. Also die hat keine Schwierigkeit, da jetzt einen Wahlkampf zu bestreiten. Ist ohnehin auf einer ziemlichen Erfolgswelle. In Ostdeutschland wurde sie bei der EU-Wahl im Juni erstmals bei einer bundesweiten Wahl stärkste Kraft. Dann in Thüringen bei der Landtagswahl im September wurde sie stärkste Kraft. In Sachsen und Brandenburg auch mit über 30% kam sie auf Platz 2. Also für die ist das ganz komfortabel jetzt eigentlich. Du sprichst also das Bündnis von Sarah Wagenknecht an. Die können eigentlich auch ganz froh sein, denn die sind immer noch relativ neu im politischen Betrieb und haben deshalb sehr viel Aufmerksamkeit. Bei den ostdeutschen Wahlen ist es gut gelaufen. Zum Beispiel in Thüringen kam das BSW aus dem Stand wirklich von 0 auf fast 16%. Das ist schon ziemlich viel. Und Sarah Wagenknecht hat ja ein großes Ziel. Also sie will mit großer Stärke in den nächsten Bundestag einziehen. Und es wird jetzt spannend, ob das Auswirkungen auf die Koalitionsverhandlungen in den drei ostdeutschen Ländern hat. Also in Sachsen dann sind die Sondierungen ja gerade gescheitert, weil das BSW nicht mehr mitmachen möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Thüringen und Brandenburg jetzt auch nicht so einfach wird, weil Sarah Wagenknecht als absolute Chefin einfach den Bundestag im Blick hat. Und Frontalopposition betreibt man einfach sehr viel einfacher, wenn man also nirgendwo an einer Landesregierung beteiligt ist.
Es klingt so, als würde es nach der Neuwahl gleich weitergehen mit schwierigen Koalitionsverhandlungen. Also auch die nächste Regierung wird sich erst zusammenraufen müssen.
Absolut richtig. Und eines ist jetzt schon klar, also niemand will mit der AfD eine Bundesregierung bilden. Also die muss irgendwie außen vor gehalten werden und das schränkt dann die Optionen doch ein. Man sieht es ja genau, das Gleiche ist ja in den ostdeutschen Bundesländern der Fall.
Und auch in Österreich haben wir eine ähnliche Situation. Da möchte niemand mit der FPÖ, mit den Freiheitlichen koalieren. Welches Signal gibt denn der Bruch der Ampel in Deutschland für die aktuellen Koalitionsverhandlungen in Österreich zwischen der SPÖ und der ÖVP? Auch hier könnte noch eine dritte Partei dazukommen.
Ja, natürlich sind es zwei verschiedene Länder, verschiedene Akteure und Akteurinnen, aber dennoch ein gutes Signal ist es nicht, weil es wird den Österreichern und Österreicherinnen gerade sehr gut vor Augen geführt, wie so ein Dreierbündnis enden kann und dass ein Dreierbündnis kein einfaches ist. Es ist ewiges Misstrauen da. Ja. Einer glaubt immer, die anderen beiden hätten sich gegen ihn abgesprochen oder verschworen. Das hat von Anfang an, war das eine Schwierigkeit in Deutschland und ich glaube nicht, dass es in Österreich anders sein wird. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht wird es dort ja auch ganz super klappen.
Birgit Baumann, vielen Dank für diese Einschätzung und liebe Grüße nach Berlin.
Danke dir und tschüss nach Wien.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über die aktuellen Entwicklungen nach der US-Wahl. Wenn Sie unsere Arbeit bei Thema des Tages unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nach der Wiederwahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA hat die amtierende Vizepräsidentin und demokratische Gegenkandidatin Kamala Harris ihre Niederlage eingeräumt. Die Demokratin sprach von Trauer und Enttäuschung, aber auch davon, dass man weiterkämpfen wolle. Trump konnte sich vor allem in den Swing States überraschend deutlich durchsetzen, unter anderem in Georgia und Pennsylvania. Laut den Befragungen nach der Wahl hat der 78-jährige Trump unter anderem bei Latinos aufgeholt. Neben der Präsidentschaft sicherten sich Trumps Republikaner zudem bei der parallelen Kongresswahl die Mehrheit im Senat. Trump hat damit Aussicht darauf, dass er ohne effektiven Widerstand der Demokraten regieren kann, falls seine Partei auch die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verteidigen kann. Zweitens, die Vogelgrippe sorgt für erhebliche Verluste in Österreichs Geflügelwirtschaft. Tausende Hühner wurden gekeult, knapp 900 Betriebe stehen unter strengen Auflagen und die Branche fordert weitreichende Schutzmaßnahmen, um die Ausbreitung zu stoppen. Die wirtschaftlichen Folgen für die Landwirte sind jetzt schon stellenweise massiv. Wenn es so weitergeht, ist mit einem Versorgungsengpass und Preissteigerungen zu rechnen. Wieso das Virus jetzt gerade grassiert? Zugvögel bringen das Virus ins Land, doch auch Insekten und Mäuse könnten die Seuche verbreiten. Zudem vermuten Landwirte, dass das Hochwasser in Niederösterreich vermehrt für Brutstätten in Form von Wasserlacken gesorgt hat, aus denen die Hühner dann getrunken haben. Und drittens, nach einem verheerenden Unfall einer Gruppe von U-Bahn-Surfern Ende Oktober ist in Wien eine Woche später ein 18-jähriger Schwerverletzter an den Folgen gestorben. Zuvor war bereits ein 17-jähriger Bursche seinen schweren Verletzungen erlegen. Insgesamt waren damals 4 junge Männer auf das Dach eines aus Hütteldorf kommenden U4-Zuges geklettert, um darauf zu surfen. Die beiden Verstorbenen schlugen bei der Einfahrt in die Station Schönbrunn bei einer Fußgängerbrücke an und verletzten sich dabei schwerst. Ein 16-Jähriger kam mit leichten Blessuren davon, ein 13-jähriger Bursche blieb unverletzt. Die Wiener Linien warnen explizit vor solchen Aktionen und verweisen darauf, dass solche Mutproben stets mit Lebensgefahr verbunden sind. Alles Weitere zu diesem tragischen Unfall und alles über das aktuelle Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.